Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Sie hören unsere aktuelle Sendung von Donnerstag und am Mikrofon ist Ferdinand Hauser. Im Nahen Osten scheint Bewegung in die Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas gekommen zu sein. Eine Waffenruhe, so heißt es, könnte demnächst vereinbart werden. Das nehmen wir heute zum Anlass, die tschechisch-israelischen Beziehungen genauer unter die Lupe zu nehmen. Denn Tschechien ist international einer der engsten Verbündeten Israels, dem Krieg im Gazastreifen zum Trotz. Wir berichten heute außerdem über ein neues Landschaftsschutzgebiet, das in den Auwäldern am Zusammenfluss von Thaya und March entstehen soll. Und Sie erfahren mehr zu einer neuen Methode, mit der tschechische Wissenschaftler Mikroplastik in Tieren nachweisen wollen. Zunächst aber die aktuellen Meldungen, heute von und mit Markéta Kachlíková. Die Nachrichten.
Die Tschechische Republik begrüßt den Abschluss eines Waffenstillstands im Gazastreifen. Premier Petr Fiala sagte nach der Kabinettssitzung am Mittwochnachmittag, noch bevor die Vereinbarung bekannt gegeben wurde, dass dies eine sehr bedeutende Veränderung der Situation im Nahen Osten bedeuten würde. Außenminister Jan Lipavský schrieb im Kurznachrichtendienst X, der Waffenstillstand sei ein wichtiger Schritt zur Beendigung der Gewalt und ein Hoffnungsschimmer für die gesamte Nahostregion. Sein Erfolg hänge von der sicheren Rückkehr der Geiseln zu ihren Familien und einer Verbesserung der humanitären Lage im Gazastreifen ab, so Lipavský. Israel und die Hamas haben sich am Mittwoch erfolgreich auf eine Waffenruhe und den Austausch von Geiseln und Gefangenen geeinigt. Die Feuerpause soll am Sonntag in Kraft treten. Das Vermächtnis von Jan Palach ist nach Ansicht von Präsident Petr Pavel und Premier Petr Fiala immer noch aktuell. Dies geht aus ihren heutigen Erklärungen hervor. Palach hatte sich vor 56 Jahren aus Protest gegen die Resignation des Volkes vor der Entwicklung der Gesellschaft nach der Besetzung der Tschechoslowakei durch die Truppen des Warschauer Paktes selbst verbrannt. Nach Ansicht des Staatsoberhauptes muss mehr getan werden, um sicherzustellen, dass niemand das Bedürfnis verspürt, die Nation durch einen solchen verzweifelten Akt aus ihrer selbstzerstörerischen Lethargie zu wecken. Laut Premier Petr Fiala muss Palachs Opfer als ein Memento dienen, um nicht gleichgültig zu sein und auf das zu schauen, was in uns und um uns herum geschehe. Premier Fiala und weitere Politiker ehrten am Vormittag das Andenken Jan Palachs am Denkmal auf dem Prager Wenzelsplatz und legten dort Blumen nieder. Der Prager Václav Havel Flughafen hat im vergangenen Jahr 16,35 Millionen Passagiere abgefertigt. Im Vergleich zum Vorjahr 2023 stiegen die Passagierzahlen um 18% und entsprachen 92% des Niveaus des Vor-Corona-Jahres 2019. Darüber informierte der Airport am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Insgesamt 76 Fluggesellschaften boten Flüge von Prag aus an. 181 Ziele wurden angeflogen, das sind 14 Destinationen mehr als im Jahr zuvor. Am häufigsten reisten die Fluggäste zwischen Prag und London, gefolgt von Paris, Amsterdam, Mailand und Rom. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen drei Mitglieder der Leitung des Instituts für experimentelle Medizin IKEM erhoben. Sie werden beschuldigt, zwei Ärzte des Instituts erpresst zu haben. Das berichtete am Donnerstag der Nachrichtenserver Seznam Zprávy. Der ehemalige IKEM-Leiter Michal Stiborek, sein Stellvertreter Jiří Malý und der Leiter der IT-Abteilung Petr Raška stehen im Verdacht, die Herzchirurgen anhand von gefälschten Dokumenten eingeschüchtert zu haben, damit sie sich nicht gegen die IKEM-Leitung aussprechen. Die Handball-WM hat für Tschechien mit einem Remis gegen die Schweiz begonnen. Das Duell am Mittwochabend endete mit 17:17. Die tschechische Nationalmannschaft nimmt nach 10 Jahren wieder an einer Weltmeisterschaft teil. Im nächsten Spiel der Gruppe A im dänischen Herning trifft sie am Freitag auf Polen und am Sonntag auf den Olympiasilbermedaillengewinner Deutschland. 3 Teams der Gruppe erreichen die Hauptrunde. Zum Schluss das Wetter. Am Freitag halten sich in Tschechien tiefe, hochnebelartige Wolken. Mitunter kann es leicht schneien oder nieseln. In den Mittelgebirgen und im schlesischen Landesteil scheint örtlich die Sonne. Die Tageshöchsttemperaturen steigen auf minus 1 bis plus 3 Grad, bei Sonnenschein bis auf 5 Grad Celsius.
Die Auen- und Wiesenregion rund um den Zusammenfluss von March und Thaya wird zum Landschaftsschutzgebiet erklärt. Dies hat die tschechische Regierung am Mittwoch beschlossen. Was das für die Gegend in Südmähren bedeutet und welche Kritik es daran gibt, das weiß Daniela Honigmann.
Mährisch Amazonien wird dieser schöne Fleck Erde auch genannt. Er befindet sich dort, wo die Flüsse March und Thaya zusammentreffen, im südlichsten Zipfel von Mähren an der Grenze zu Österreich und zur Slowakei. Das größte erhaltene Auenareal will die tschechische Regierung am 1. Juli dieses Jahres zum Landschaftsschutzgebiet erklären. Eine besondere Pflege kommt der Region schon jetzt zu, da es Teil des EU-Programms Natura 2000 ist. Warum die Regierungsentscheidung vom Mittwoch trotzdem hohe Bedeutung hat, erläutert Pavel Peschot, stellvertretender Direktor der Agentur für Natur- und Landschaftsschutz in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks.
Dieses einmalige Areal war schon vor 75 Jahren als Landschaftsschutzgebiet vorgesehen. Seitdem hat die Tschechische Republik es für eine ganze Reihe von europäischen und weltweiten Listen vorgeschlagen, um seinen Schutz zu garantieren. Solch eine Verpflichtung fehlte aber immer noch auf nationaler Ebene.
Diese Lücke wird nun geschlossen. Chákao Soutok ist die tschechische Bezeichnung für das künftige Landschaftsschutzgebiet Zusammenfluss. Auf 120 Quadratkilometern leben hunderte von seltenen Tierarten, wie etwa der Donaukammmolch und der Kaiseradler. 2018 wurde dort sogar ein ganz neuer Käfer entdeckt, dessen lateinischer Name Paranoversis moravicus lautet. Im Regierungsprogramm von Premier Petr Fiala war eigentlich die Gründung eines Nationalparks vorgesehen. Dies hatte jedoch nie die Unterstützung der Naturschutzagentur. Peschot erläutert, warum.
In dem gesamten Schutzsystem Tschechiens liegt bei einem Landschaftsschutzgebiet der Hauptfokus eben auf der Landschaft. Dies betrifft vor allem die Kulturlandschaft. Die Region rund um den March-Thaya-Zusammenfluss ist seit Urzeiten besiedelt und vom Menschen geformt. Das Ziel ist nun der Schutz des Gebietes in seiner Gesamtheit mit ihrem naturgegebenen, aber auch kulturellen Erbe.
Ein Nationalpark müsste zudem gesetzlich beschlossen werden. Die Ausrufung des Landschaftsschutzgebietes Soutok kann nun jedoch schneller erfolgen. Dies wiederum gefällt nicht allen angrenzenden Gemeinden. Die Stadt Landschot zum Beispiel hält den Prozess für übereilt. Bedenken zu negativen Auswirkungen auf die Forst- oder Wasserwirtschaft werden geäußert und auch Jäger, Fischer und Imker befürchten Einschränkungen. Darauf reagiert Peschot mit den Worten:
Das betreffende Waldgebiet ist zu 97% in staatlichem Besitz. Dort gibt es bereits Festlegungen zur Bewirtschaftung. Für die normale Bevölkerung dieser Region wird sich nicht viel ändern. Man kann weiterhin den Wald besuchen und auch Waldfrüchte sammeln. Die einzige neue Einschränkung wird sein, dass man mit dem Auto und mit Campinganhängern nicht mehr außerhalb der Straßen fahren kann. Und in den am strengsten geschützten Zonen dürfen keine Pestizide mehr eingesetzt werden.
Es habe bei den Vorverhandlungen etwa 300 Treffen mit den Verwaltungen, Anwohnern und Unternehmern gegeben, betont Peschot. Und auch Umweltminister Petr Hladík beruhigt.
Der Schutzstatus wird ein Gebiet abdecken, in denen es keine bewohnten Orte gibt. Es handelt sich also nur um einen weiten Komplex an Auenwäldern, Wiesen und auch landwirtschaftlich genutzten Grundstücken. Alles erstreckt sich auf ein Katastergebiet, das zu 20 Gemeinden gehört.
Diese Gemeinden sind nun zur Mithilfe bei der Erarbeitung eines sogenannten Planes für die Naturpflege aufgerufen, der in einem Jahr stehen soll. Dazu sagt der Bürgermeister von Kostice, Libor Balga.
Já to beru, takže se bude projednávat v podstatě jakoby územní plán.
Ich verstehe das so, dass ein Flächennutzungsplan verhandelt wird und wir uns zu allem äußern können, was die künftige Bewirtschaftung angeht. Die Aufgabe der Bürgermeister ist es meiner Meinung nach nun, bei den Verhandlungen dabei zu sein und zu versuchen, die Interessen der Bürger sowie der Gemeinden durchzusetzen.
In Zusammenarbeit mit der Stadt Břeclav soll ein zentrales Besucherzentrum entstehen. Weitere Informationsstellen sind in anderen Gemeinden geplant. Die Verwaltung dieses insgesamt 27. Landschaftsschutzgebietes in Tschechien wird ihren Sitz in Lanschhod haben.
Daniela Honigmann hat über das geplante Landschaftsschutzgebiet berichtet. In unserem zweiten heutigen Beitrag geht es um Mikroplastik. Tschechische Wissenschaftler haben nämlich eine Methode entwickelt, mit der solche kleinen Plastikpartikel im Tiergewebe entdeckt werden können. Das Verfahren soll nun Lebensmittelproduzenten und staatlichen Behörden angeboten werden. Martina Steinbergova weiß mehr.
Forscher von der Mendel-Universität in Brno suchen nach Mikroplastikpartikeln in Lebensmitteln. Dazu nutzen sie zwei Geräte, deren Entwicklung vor einigen Jahren dem Nobelpreis gewürdigt wurde. Silvia Skaličková ist im Labor. Aus einer Gefrierbox holt sie kleine Päckchen, die in eine Alufolie eingewickelt sind. In den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks beschrieb sie die Versuchsanordnung.
Dies sind Proben von Hühnerlebern. Die Hühner haben Futter erhalten, in das wir eine bestimmte Menge von Mikroplastikpartikeln gemischt haben. Unser Ziel ist es zu erforschen, ob und wie viele Partikel in die Leber gelangen.
Dazu werden Proben der Leber entnommen, zerkleinert und zwei Tage lang mit Hilfe einer Lösung zerlegt. Jan Ježek arbeitet am Institut für Gerätetechnik der Akademie der Wissenschaften in Brünn. Er trägt einen Tropfen der getesteten Flüssigkeit auf ein Deckglas auf.
Das Deckglas legen wir nun auf ein Gerät, das eine Kombination von Raman-Spektroskopie und optischer Pinzette ist.
Sagt der Forscher. Mit diesen beiden Methoden werden schon seit vielen Jahren Zellen und Bakterien erforscht. Wie Jan Ježek erläutert, haben seine Mitarbeiter und er das Gerät an das Messen von Mikro- und Nanoplastikpartikeln in Gewebeproben angepasst. Das Gerät wird eingeschaltet und das Licht im Labor muss gelöscht werden. Dann wird ein Laserlicht auf feste Teilchen an einem Punkt konzentriert. Anschließend könne man mit dem Messen beginnen, so Ježek.
An diesem Punkt bringt der Laser die Moleküle zum Schwingen und jede Art von Molekülen vibriert anders. Wenn sie vibrieren, strahlen sie Licht von unterschiedlicher Wellenlänge aus. Das Licht wird anschließend vom Raman-Spektrometer gescannt.
Auf diese Weise sei es gelungen, Moleküle von Polyethylen in der Probe zu finden. Es müssen hier noch vier weitere Tests durchgeführt werden, um dies bestätigen zu können, konkretisiert der Forscher. Pavel Horký von der Mendel-Universität sagt, man wolle künftig nicht nur die Leber, sondern auch weitere Organe von Tieren erforschen.
Die ersten Ergebnisse der jetzigen Tests könnten im Laufe der ersten Hälfte dieses Jahres zur Verfügung stehen. Anschließend möchten wir uns auch auf andere Nutztiere konzentrieren.
Danach sollen auf dieselbe Weise noch Pflanzen erforscht werden. Beginnen wollen die Experten mit Weizen und Mais. Pavel Horký.
In letzter Zeit gibt es immer mehr Beweise dafür, dass vor allem Nanoplastikpartikel unterschiedliche Entzündungen bei Menschen und Tieren hervorrufen. Aus dem Grund ist es wichtig, eine Methode zu haben, mit der Mikro- und Nanoplastikpartikel in Lebensmitteln und im Futter gefunden werden können.
Laut den Forschern könnte die Methode in etwa 2 Jahren der Staatsverwaltung und den Lebensmittelproduzenten zur Verfügung gestellt werden, um die Sicherheit von Lebensmitteln und Futter zu kontrollieren.
Von Mikro- und Nanoplastik kommen wir nun zu einem großen Thema der Weltpolitik. Der Krieg im Gazastreifen hält seit 15 Monaten an. Am Mittwochabend wurde nun vermeldet, dass sich Israel und die Hamas auf einen Waffenstillstand geeinigt hätten. Seit langem gab es starken internationalen Druck auf die Regierung in Jerusalem, die Bombardierungen einzustellen. Tschechien jedoch ist eines der wenigen Länder, die scheinbar bedingungslos an der Seite Israels stehen. Zuletzt war es am 11. Dezember vergangenen Jahres, dass die Abordnung aus Prag bei den Vereinten Nationen gegen eine Resolution zum Frieden in Gaza gestimmt hatte. Tschechien besteht vielmehr auf das Recht Israels, sich zu verteidigen, nachdem die islamistische Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 2023 ihren brutalen Überfall verübt hatte, bei dem mehr als 1.100 Menschen getötet sowie 250 entführt wurden. Woher kommt diese starke Unterstützung des jüdischen Staates und wie positioniert sich Tschechien dadurch innerhalb der EU? Dies sind die Fragen für die heutige Schauplatz-Ausgabe, die Daniela Honigmann vorbereitet hat.
Schauplatz.
Egal, ob Tschechien eine rechts- oder eine linksgerichtete Regierung hat, gegenüber Israel wird eine unkritische Politik betrieben. Dieses Fazit äußert im Gespräch mit Radio Prag International der Historiker Jan Sopelnar vom Orient-Institut der Prager Akademie der Wissenschaften. Diese Tradition reicht dem Forscher zufolge bis in die Zeit vor der Gründung des jüdischen Staates 1948 zurück. Sopelnar erläutert.
Da wäre die wohlwollende und verständnisvolle Einstellung der tschechoslowakischen Ämter gegenüber zionistischen Organisationen und Aktivitäten bereits in der Zwischenkriegszeit zu nennen. Die Tschechoslowakei war in dieser Epoche Austragungsort von drei weltweiten Zionistenkongressen. Darauf folgte die berühmte Waffenlieferung 1948, aber 1967 dann auch der Abbruch der diplomatischen Beziehungen.
Die angesprochene Waffenlieferung umfasste 10.000 Gewehre, 4.500 schwere Maschinengewehre und 3 Millionen Schuss Munition, die die Tschechoslowakei dem entstehenden jüdischen Staat zukommen ließ. Den diplomatischen Bruch 1967 hingegen erklärt Sopelnar mit der Übernahme der Außenpolitik der Sowjetunion durch die kommunistische Regierung in Prag. Diese stellte sich an die Seite der verschiedenen Befreiungsbewegungen in der Welt und damit auch der Palästinenser. Nach der samtenen Revolution sei es dann in Tschechien aber zu einer Kehrtwende um 180 Grad hin zu einer pro-israelischen Politik rein unkritischer Prägung gekommen, so die Worte des Historikers. Und diese wird weiterhin betrieben, auch vor dem Hintergrund des Massakers der Hamas im Oktober 2023 und der nachfolgenden massiven Bombardierung des Gazastreifens durch israelische Truppen, die Zehntausende von zivilen Opfern forderte. Jan Sopelnar.
In Bezug auf den 7. und 8. Oktober 2023 sind die tschechischen Meinungsäußerungen gar nicht so außergewöhnlich. Das Entsetzen war eine Europa- und weltweite Angelegenheit. Der Ausdruck von Unterstützung ist in einer solchen Situation nichts Überraschendes. Die tschechische Politik entwickelt sich klassischerweise seitdem nicht besonders weiter. Eine Reihe europäischer Akteure und Länder begann aber, bei der Unterstützung der israelischen Positionen zu schwanken. Sie haben ihre Haltung, wenn nicht überdacht, so doch aber abgeschwächt. Währenddessen blieb die tschechische Unterstützung im Prinzip konstant, unabhängig davon, was in Gaza passiert.
Laut Sopelnar gibt es drei Hauptgründe für die anscheinend bedingungslose Israel-Solidarität Tschechiens. Der erste sei der erwähnte historische Zusammenhang, bei dem hinzukomme, dass zwischen den 1920er und 50er Jahren eine große Anzahl Juden aus dem mittel- und osteuropäischen Raum nach Palästina und später nach Israel ausgewandert seien. Der Historiker.
Tím druhým okruhem bych řekl
Den zweiten Bereich würde ich als positive mediale Darstellung Israels im tschechischen Umfeld nennen. Israelische Themen sind hier allgegenwärtig und überdimensioniert angesichts der konkreten Bedeutung des Staates. Sie werden zudem in einem bewundernden Stil präsentiert. Man kann sagen, dass eine deutlichere Form der Kritik erst im letzten Jahr aufgekommen ist, im Zusammenhang mit dem neuen Krieg in Gaza. Bis dahin habe ich kritische Stimmen nicht allzu sehr wahrgenommen, beziehungsweise waren sie eher eine Randerscheinung.
Es sei ganz logisch, dass ein jahrzehntelang gepflegtes positives Medienbild Auswirkungen auf die öffentliche Meinung in Tschechien habe, ergänzt der Wissenschaftler und fährt fort.
Der dritte Bereich ist eine gewisse Provinzialität. Die tschechische Einstellung und der Blick auf den israelisch-palästinensischen Konflikt sind nicht so neu, wie es einigen Beobachtern vorkommen könnte. Sie erinnern vielmehr an die Haltung der westeuropäischen Gesellschaft in den 1960er Jahren. Eigenartig ist aber, dass diese offensichtliche Verzögerung und die wachsende Isolierung der tschechischen Haltung von den hiesigen Eliten nicht als Grund zur Beunruhigung gesehen werden, sondern eher als Beweis einer Art Außergewöhnlichkeit und Weltgewandtheit.
Die Isolierung, von der Sopelna spricht, lässt sich in Zahlen ausdrücken. Im Dezember 2023 war Tschechien eines von 10 Ländern, die gegen die UN-Resolution für einen humanitären Waffenstillstand stimmten, während 153 Staaten sich dafür aussprachen. Am 11. Dezember 2024 waren es noch 9 Länder, einschließlich Tschechiens, die gegen eine weitere Resolution waren und schon 158 Zustimmungen. In der Europäischen Union mit ihren 27 Mitgliedsländern sind die Meinungen nicht so eindeutig verteilt. Aber auch hier tue man sich mit einer gemeinsamen Haltung zum israelisch-palästinensischen Konflikt schwer, schildert Jan Sopelner.
Da gibt es die Gruppe jener Länder, die vereinfacht gesagt pro-palästinensisch ist. Spanien und Irland sind dabei wohl die besten Beispiele. Auf der anderen Seite sind die Länder, die eindeutig pro-israelisch sind. Tschechien, Österreich und natürlich Deutschland. Früher war dieser Verbund aber größer. Dann gibt es auch die goldene Mitte, die also die diplomatische Tradition der EU einhalten, vertreten etwa durch Frankreich.
Eine Meinungsvielfalt sei nicht von vornherein schlecht, wirft der Historiker dazu ein. Die EU habe aber ein Problem, sich auf einen Standpunkt zum Nahostkonflikt zu einigen.
Trotz all dieser Unterschiede hält Europa als Ganzes an zwei Säulen fest. Einerseits an der Befreiung der Geiseln, die im Gazastreifen festgehalten werden, und andererseits an der Entsendung humanitärer Hilfe nach Gaza. Es ist nun relativ eigenartig, dass entgegen dem Konsens in diesen beiden zentralen Fragen Europa in dem aktuellen Nahostprozess meiner Einschätzung nach keine bedeutende Rolle spielt.
Es sei dieser Politik des ewigen Widerspruchs geschuldet, wie Sopelner es nennt, dass die Haltung und Forderungen der EU derzeit nur wenig Gewicht in Israel hätten. Einen besseren Zugang zur Regierung von Benjamin Netanyahu hätten da andere.
Mit Blick auf das Vorgehen Israels überrascht nicht unbedingt, dass der Partner Nummer 1 die USA sind. Aber auch in diesem Fall geht es Israel um Hilfe und nicht um Ratschläge. Eine zweite Gruppe an Staaten, die in gewisser Weise einen Einfluss auf die israelische Sichtweise haben, sind jene arabischen Staaten, die mit dem Land Kontakt halten. Und dann gibt es einen dritten, weiter gefassten Kreis globaler Akteure, in dem sich auch die großen europäischen Länder finden.
Tschechien würde zu keiner dieser drei Gruppen gehören, so Sopelners Analyse, die dem Land innerhalb der EU keine besonders rühmliche Rolle zuordnet.
Wenn wir die gesamteuropäische Politik betrachten, dann gibt es die Haltung Tschechiens auf der einen und Irlands auf der anderen Seite. Beide zielen in absolut gegenteilige Richtungen ab. Im Falle Tschechiens ist diese Politik eindeutig destruktiv. Ihr größtes Potenzial für Israel besteht darin, dass Tschechien im Rahmen der EU Obstruktion betreibt. Das Ergebnis ist, wie es ist, dass nämlich Europa im Prinzip keinen Einfluss hat auf das Geschehen in seinem unmittelbaren Umfeld.
Als der Krieg im Gazastreifen unmittelbar nach dem 7. Oktober 2023 begann, rief er weltweite und anhaltende Proteste hervor. Studenten in New York und in Berlin streikten und Hunderttausende Demonstranten machten in den Straßen Londons auf die katastrophale Lage der Zivilbevölkerung in dem von der Hamas kontrollierten Gebiet aufmerksam. Die sich ausweitenden Bombardierungen und steigenden Opferzahlen haben auch dazu geführt, dass gegen Premier Netanyahu und seinen ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant im vergangenen November ein internationaler Haftbefehl erlassen wurde. Trotz dieser Entwicklungen würde sich die Haltung der tschechischen Außenpolitik nicht ändern, konstatiert Jan Sobelna. Anders sei dies in weiteren Bereichen der Gesellschaft.
In dem künstlerischen und auch dem akademischen Umfeld existiert sicherlich eine pro-palästinensische Einstellung. Die Frage ist allerdings, ob sie wirklich das Ergebnis einer Selbstreflexion ist, also einer Ablehnung der offiziellen tschechischen Haltung aus einem breiteren Interesse an der Politik heraus. Oder ob es sich nicht vielmehr um eine automatische Übernahme handelt von, ich will nicht sagen einer Mode, aber doch von gewissen Trends, die in akademischen Kreisen im Ausland üblich sind.
In der breiteren Gesellschaft Tschechiens sei im letzten Jahr eine leichte Verschiebung der Haltung zu Israel zu beobachten, fasst der Historiker zusammen. Dies ließe sich jedoch nicht von der Regierung behaupten. Sobelna verweist hier noch einmal auf den seiner Meinung nach eher provinziellen Charakter dieser Politik. Denn diese werde trotz ihrer eindeutig pro-israelischen Ausrichtung in dem Nahostland selbst nur kaum registriert.
Ich verfolge die israelischen Medien regelmäßig und kann sagen, dass die Tschechische Republik in all diesen Jahren in diesem Kontext nur sehr selten erwähnt wurde. Es ist also eine sehr naive Vorstellung, dass die israelische Bevölkerung, die dortige Regierung und Sicherheitskreise Tschechien für einen Anker ihrer Außenpolitik halten würden oder für einen zentralen ausländischen Partner. Ich fürchte, dies ist eine rein tschechische Fiktion, die keine Resonanz im israelischen Umfeld hat. Und mit diesem Beitrag heißt es nun, Naslishenow zu sagen. Ich bin Ferdinand Hauser und bedanke mich für Ihr Einschalten. Bis zum nächsten Mal.